Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Für jetzt trifft sich wieder unsere Theaterkritikrunde. Die DRS2 Theaterkritiker und Kritikerinnen diskutieren regelmäßig über aktuelle Inszenierungen. Heute geht es um die neue Arbeit des Regisseurs Frank Castorf, der am Schauspielhaus in Zürich Gotthelfs Die schwarze Spinne inszeniert hat und einmal mehr mit seinem Theater die Kritik spaltet. Um über diese Arbeit und die Frage, ob Frank Castorfs Theatersprache in die Jahre gekommen sei, zu diskutieren, haben bei Dagmar Walser im Studio Elinor Landmann und Andreas Kloy Platz genommen.
Es sei ein irrsinniger Spaß, es sei höher Blödsinn, rätselhaft, nachhaltig, verstörend, aber auch die Inszenierung sei ausfransend, verzettelt, leeres Getriebe, harmlos, ermüdend. Dies ein paar der Wertungen aus den Kritiken zu Die schwarze Spinne am Schauspielhaus Zürich. Premiere war Ende letzter Woche. Elinor Landmann, Andreas Kloy, ich behaupte, dass die Inszenierungen von Frank Castorf Erwartungen wecken wie wenig andere Theaterabende. Darum an Sie beide zum Anfang die Frage, mit welchen Erwartungen sind Sie in diese Inszenierung der schwarzen Spinne gegangen, Andreas Kloy?
Ja, Castorf gilt ja eben als ein Bilderstürmer. Und das war eigentlich auch meine Erwartung, also dieses erschlagen werden von Bildern, von klugen, vielleicht auch nur lustigen, vielleicht beides, dieses überfordere mich, das war eigentlich diese Erwartung. Und das, wofür er auch steht, ist eine Zusammenführung von verschiedenen Stoffen, immer eine intelligente Zusammenführung von Stoffen, darauf war ich gespannt.
Auch ich habe Castorf so als rotes Tuch mir auch an diesem Abend erwartet. Ich habe Intensität mir erhofft und ich habe eigentlich erwartet, dass Castorf, wenn er nach dem Tell, nach Schillers Tell, den er 1991 in Basel inszeniert hat, wenn er sich jetzt mit der Spinne wieder einem Schweizer Stoff widmet, dass er dann ähnlich wie damals, ähnlich scharf, ähnlich hart Schweiztum, schweizerisches Selbstverständnis kritisiert.
Nun war das natürlich eine ganz andere Zeit. Haben sich die Erwartungen denn erfüllt an dieser Schweizkritik?
Also in meiner Sicht nicht. Ich habe die Schweizkritik nicht als besonders scharf verstanden. Castorf benutzt das eher als Sprungbrett für Volkstheater, für eine Komödie. Er spitzt nicht brutal zu, sondern benutzt Animositäten zwischen Schweizern und zum Beispiel Deutschen als Stoff eben für Volkstheater. Das ist wirklich witzig, das ist wirklich auch amüsant, aber bissig geht in meinen Augen anders, auch wenn man natürlich sagen kann, hey, das ist eine Lesart, die ein deutscher Regisseur auf eine Schweizer Novelle legt, die, glaube ich, immer noch uns viel zu sagen hat.
Eine Enttäuschung höre ich also. Andreas Kloy, Sie wollten, dass Castorf Sie überfordert. Hat er das getan?
Naja, es ist mittlerweile auch schon viel Zeit vergangen und wir haben viel Castorf gesehen und insofern fühlte ich mich jetzt nicht unbedingt überfordert. Nicht mal rein zeitlich, die Castorf-Aufführungen gelten ja auch immer als besonders lang. Diese war jetzt mit 4 Stunden eigentlich eher so im guter normalen Durchschnitt, ja. Ich denke auch, das Schweizerische war jetzt nicht sein zentrales Interesse, sondern eher das Volkstheater. Und das habe ich bekommen. Also dieses Castorf-Kabarett auch, das ich auch erwartet habe. Diese sehr typische Spielweise, dieses sehr typische Agieren. Aber auf eine eher zahme Art und Weise, muss ich auch sagen. Und bei den Stoffen ist es mir eigentlich umgekehrt ergangen. Da dachte ich während des Abends, ja, die kommen nicht recht zueinander. Das geht nur mit Schwierigkeiten. Und je länger ich jetzt darüber nachdenke, jetzt ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, seit wir es gesehen haben, desto deutlicher leuchtet mir das jetzt ein.
Da werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen drauf. Wenn man die Kritiken liest, merkt man ja auch, wie schwer es ist, diese langen Abende zu beschreiben. Ich glaube, das ist bei diesem auch der Fall. Man ist schnell bei Wartungen oder bei Interpretation. Ich würde es gerne mit Ihnen versuchen. Was sieht man konkret auf der Pfauenbühne?
Ja, bleiben wir bei der Bühne. Wir haben vorhin schon das Wort Volkstheater erwähnt. Es ist keine Bühne, wie man sie sich im Volkstheater vorstellt. Es ist keine Kulissenbühne. Es ist eine Bühne, die aus disparaten Elementen besteht, sehr stark zeichenhaften Elementen. Also es sind so Stellwände, die herumgeschoben werden und verschiedene Räume produzieren. Es sind ein großer Tisch mit einem riesigen Loch drin, ein Balken, der in den Zuschauerraum hineinragt, auch mit einem Loch drin. Da ist dann auch die schwarze Spinne. Das ist wie dieser Balken in der Erzählung, wo die Spinne drin eingesperrt ist. Es ist eine riesenhafte Glocke und ein riesiges Schweizer Fähnchen, wie man sie manchmal kennt, von Käseplättchen oder sowas. Es ist also eine dekonstruierte Theaterbühne, was auffällt. Es sind sehr große Bühnenelemente. Übergroß, also wie aus einer Kinderperspektive, das wirkt jetzt für mich im Nachhinein auch so ein bisschen wie magisch, also so, es hat so was Zauberlehrlinghaftes auch, und die Dinge, die man da ruft und derer man nicht Meister wird, das ist eigentlich das Theater, also mit diesen Kulissen. Und es gibt dann immer auch sehr, sehr deutliche Umbauten. Also zum Beispiel nach der Pause werden die Elemente eine ganze Weile lang rumgeschoben, das ist auch sehr zeichenhaft.
Und auf dieser Bühne, dieser dekonstruierten Bühne aus Zeichen, wie sie Andreas Kloy beschrieben hat, was sieht man da sonst noch?
Also ich denke, man sieht einige Spielweisen, die ganz direkt an dieses dekonstruktive Verfahren anschließen. Zu sehen sind stark überzeichnete Figuren. Also Hans Schenker zum Beispiel, der übereifrige Kindsvater in dieser Erzählung der Spinne, der trägt einen Clownsanzug, Karos, wo immer sie auch hinblicken. Der liefert dann in extenso eine ellenlange Berndeutsch-Parodie ab, also überzeichnete Figuren. Wir sehen auf der anderen Seite Klamauk. Also wenn die Erzählung der Spinne dann losgeht, der Teufelspakt geschlossen wird und eben der Preis für diesen Pakt das ungetaufte Kind ist, dann tauchen von überall her Emmentalerinnen auf und die sind natürlich hochschwanger, riesige Bäuche unter geblähten Kostümen. Irgendeine liegt andauernd in den Wehen, kreischt, schreit, ohrenbetäubend, und das Ganze wird ohne jeden Naturalismus gegeben. Das war ein bezaubernder Moment in dieser Inszenierung. Also eine Frau, eine Schauspielerin in den Wehen, plötzlich bricht sie ab und spricht in Seelenruhe, total reflektiert, ihren Text zu Ende. Also wir haben schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Spielweisen. Die Schauspieler ermahnen sich auch gegenseitig immer wieder. Sprich deutlich, sprich schön, sprich doch ins Publikum, sonst versteht man dich doch nicht. Also hier wird gegen jede Illusion gearbeitet, es wird gegen jede Psychologisierung gearbeitet. Es gibt auf der Bühne übrigens auch ein Klo, ein ziemlich prominent besetztes Klo, und dann wird zum Beispiel vorne der Fortgang der Novelle erzählt und hinten geht ein Schauspieler nach dem anderen aufs Häuschen und spült und man hört es plätschern. Also da wird deutlich, da wird mit großer Distanz zum Stoff der Stoff erzählt.
Und wenn wir beim Stoff sind, Sie haben eigentlich auch schon von Stoffen geredet. Es ist ja auch auffällig, dass im Jahresspielzeitheft des Schauspielhauses wurde ja noch Gotthelf, die schwarze Spinne, angekündigt, versprochen. Nun heißt der Titel Die schwarze Spinne, Pilatus Traum, nach Jeremias Gotthelf, Michael Bulgakov. Das weist auf die Arbeitsweise von Frank Castorf auch hin, wie Sie die Spielweise schon beschrieben haben. Er mixt da auch, er gilt ja auch als Stücke-Zertrümmerer, eben weil er verschiedene Texte aufeinander hetzt, weil er sie nur zum Anlass, zum Sprungbrett, wie Sie das genannt haben, nimmt, weil er Texte assoziativ liest, sie überlagert. Und im Programmheft stehen dann eben auch, welche zusätzlichen Texte da während der Proben, denke ich mal, dazugekommen sind. Da ist eben neben der schwarzen Spinne von Gotthelf Michael Bulgakovs Meister und Margarita, da die Pilatus-Szene, da ist Antonin Artaud, das Theater und die Pest, und es ist Friedrich Schröders Sonnstern, den ich zumindest gar nicht kannte. Erklären Sie mir, worum geht's in diesen Texten, was haben die miteinander zu tun?
Also auf der einen Seite haben wir diese Novelle der Spinne, die verwendet Castorf relativ linear. Er macht da ganz spezifische Markierungen. Er lässt zum Beispiel diese Szene, bis es dann zum Pakt kommt mit dem Teufel.
Vielleicht kurz sagen, es geht um Teufelspakt, den ein Dorf oder die Auswärtige im Dorf eingeht mit dem Teufel, damit er ihnen hilft, und ihm wird als Gegenleistung dafür ihm ein ungetauftes Kind versprochen.
Genau, und die Bauern müssen diesen Pakt eingehen, weil sie einen fremden Herrscher haben, einen Ritter, der von ihnen eigentlich Unmenschliches verlangt. Und eben diese Szene, wie die Bauern versuchen, diese Bäume, die sie da in eine Allee pflanzen müssen, wie sie das bewerkstelligen wollen und wie sie daran scheitern und wie sie immer wieder zum Schluss kommen, wir schaffen es nicht, die lässt Castorf zum Beispiel, ich glaube, 6-mal wiederholen. Er liest sie aber nicht anders. Es kommt nichts dazu. Wir sind nur immer wieder bei diesem Anstehen. Es ist etwas.
Man weiß nicht, wie weiter.
Wie, so soll man da weitermachen? Also das ist ein Element, das in dieser Spinne wichtig ist. Dieses Anstehen, Repetitionen, die Novelle, die uns, oder den meisten zumindest, relativ vertraut ist, so vielleicht brechen. Dazu kommt dann diese Bulgakov-Geschichte, ein Ausschnitt aus dem Meister und Margarita. Da geht es um Pilatus, wiederum ein fremder Herrscher, der fremde römische Herrscher, der ist in Palästina und soll Jesus verurteilen, so wie wir es kennen. Hier heißt Jesus Jeschua Hanosri. Er befragt Jesus, er findet keine Schuld an ihm, er verurteilt ihn trotzdem auf Zurede von Kaiphas, dem jüdischen Oberpriester. So wie ich es gesehen habe, verknüpft Castorf diese beiden Stoffe relativ locker über Themen. Also eines ist sicher das Thema der Fremdenherrschaft. Das ist Pilatus und das ist der Ritter von Staufen, heißt er, glaube ich, bei Gotthelf. Ein anderes Thema könnte sein die gut und böse Polarität. Ist in der schwarzen Spinne ganz stark drin in der Metaphorik und ist in dieser Erzählung über Pilatus natürlich auch drin, weil Pilatus der ist, der in der Mitte steht. Also der Böses tut, aber nicht böse ist. Ich finde diese Verbindungen, wie Andreas Kloyes vorhin auch schon angedeutet hat, nicht, die machen den Stoff komplex, die Kombination nicht dringlicher. Aber es ist total virtuos kombiniert.
Ich denke, die Dringlichkeit liegt eben darin, dass es bei beiden eigentlich um Fragen, also um diese Pilatus-Fragen, also was ist Schuld, Unschuld und die Seele dem Teufel verkaufen, um diese Fragen geht. Und ich glaube, da ist die Schaltstelle.
Also da kommt, aber Sie haben gesagt, dass Sie sehen sein Interesse am Volkstheater, nun kommt Schuld, Sühne, Sünde dazu. Vielleicht noch kurz, damit wir da bleiben. Was hat denn Anthony Artaud da noch mit zu tun?
Ja, da ist die Assoziation natürlich über die Pest. Also Anthony Artaud hat einen Text geschrieben, der heißt Le Théâtre et la Peste, das Theater und die Pest. Das ist das erste Kapitel aus seinem wichtigsten Buch, Le Théâtre sans double. Und da stellt er die These auf, dass Theater wie die Pest eigentlich eine existenzielle Krise darstellt und auch etwas Subversives ist. Das ist wohl auch, was Castorf daran interessiert hat, und ein Virus, das die Gesellschaft verändern kann.
Also das Theater wäre dann quasi eben eine heilsame Epidemie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die bringt zum Platzen, was eben auch gesellschaftlich platzen muss.
Also wir haben ein Sprungbrett, Gotthelf, die schwarze Spinne. Wir haben andere Stoffe, die er assoziativ in diesen Abend zu diesem Gotthelf dazuwebt. Sie haben angedeutet, dass diese Kombination oder dieses Aufrauen des einen Textes mit dem anderen keine neue Kraft entwickelt. Woran liegt es denn?
Also für mich liegt, glaube ich, die fehlende Kraft an was anderem. Die liegt daran, dass da jemand, also eben Castorf, sehr virtuos ausstellt, was Theater alles kann. Und er stellt aus, wie Theater das macht und wie man das brechen kann, wie Theater das traditionellerweise macht.
Das heißt, es geht ihm gar nicht um den Stoff.
Ist mein Eindruck. Also ich finde, diese moralischen Fragen, das habe ich nicht auf der Bühne gesehen, dass das Zentrum ist dieser Inszenierung. Für mich ist das ein Abend, der darüber reflektiert, was kann Theater denn heute noch, und zu einem relativ resignativen Schluss kommt. Denn in der Gegenüberstellung mit dieser These von Artaud wird dann auch deutlich, dass dieses Theater, dieser Abend, in dem wir sitzen, das ist nicht die Epidemie, die wird nicht zum Platzen bringen, was uns beschäftigt. Die wird nicht diese reinigende Kraft entwickeln.
Aber eben auch nicht das Theater von Frank Castorf.
Nein, eben nicht.
Ja. Ja. Und ich denke, also die Fragen, die moralischen Fragen, die sind ja nicht beantwortbar. Letztlich, oder jedenfalls nicht in einem Theaterabend über die schwarze Spinne. Und ich denke, ich habe diese Resignation auch gesehen und sehe sie auch immer stärker im Rückblick auf diesen Abend. Zum Beispiel gerade da an der Stelle, wo Artaud eben ins Spiel kommt, da gibt es einen kurzen Moment einer Explosion, so wie man sich ein Theater der Grausamkeit vorstellen könnte, und der Teufel rezitiert dann auch so mit knisternden Geräuschen Artaud. Es wird aber sofort zurückgenommen und der Priester sagt dann, um Himmels Willen, ich habe dem Teufel gehuldigt, und dann ist sofort Bruch und Artaud ist wieder vergessen. Also es ist wie auch eine Resignation gegenüber den Möglichkeiten, die das Theater an subversivem Potenzial eigentlich haben könnte.
Und wenn wir die Lesart der schwarzen Spinne dann noch draufpacken, dann könnte man auch zum Schluss kommen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wäre eine These, dass Castorf eigentlich versucht zu demaskieren, was Theater ja üblicherweise kann und soll. Es befragt gewisse Texte, die wir als kanonisch verstehen, auf seine Aktualität. Und wenn ich diese schwarze Spinne eigentlich nur als Volkstheater, nur ironisierend sehe, dann funktioniert diese Aktualisierungsmethode auf dem Theater offenbar nicht und sie wird vorgeführt, wie sie nicht funktioniert.
Nun ist Frank Castorf eigentlich einer der Regisseure, der in den letzten 20 Jahren oft zeigen konnte, was Theater kann. Ich glaube, man kann sagen, er ist einer der wichtigsten Regisseure der letzten 20 Jahre im deutschsprachigen Theater, auch international stilbildend. Vielleicht so etwas wie der Antipode von Christoph Marthaler. Die beiden sind gleich alt, 60, und haben beide Ästhetiken, eine Ästhetik entwickelt, ohne die das heutige Theater vermutlich ein anderes wäre. Frank Castorf ist seit 1992 Intendant der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Er hat dort viele seiner großen Arbeiten gemacht, auch viele Krisen überstanden. Er hat aber auch regelmäßig in der Schweiz gearbeitet, schon Ende der 80er Jahre in Basel zum Beispiel, 91 dann die legendäre Wilhelm Tell-Inszenierung in Basel, war regelmäßig in der Schweiz während der Intendanz Marthaler in Zürich. Ich erinnere mich noch sehr gern an seinen Berlin-Alexanderplatz vor 10 Jahren in der Schiffbauhalle. Und seit Barbara Frei eben Direktorin am Schauspielhaus ist, ist er auch wieder regelmäßig hier. Letztes Jahr hat er den Hofmeister von Jakob Michael Reinhold Lenz auch in der Schiffbauhalle inszeniert und jetzt eben Schwarze Spinne, Pilatus Traum. Diese Resignation, die Sie beschrieben haben, interessiert mich, weil ich denke, dass da auch, wie, wenn ich Sie richtig verstehe, seine Methode, sein Theaterverständnis, seine Ästhetik tatsächlich irgendwie an einen Punkt kommt. Wenn Sie sagen, es funktioniert nicht mehr wirklich, was ist es denn oder was haben Sie schon gesehen, wo es funktioniert?
Ja, ja.
Also ich erinnere mich an einen Castorf, den ich sah, ohne richtig zu wissen, dass es ein Castorf war. Ich habe Mitte der 90er Jahre in Berlin die Räuber gesehen und erinnere mich eigentlich vor allem noch an meine Verwirrung. Natürlich war ich jünger, natürlich habe ich damals weniger gesehen, natürlich war das eine andere Zeit, aber ich erinnere mich daran, dass mich das nachhaltig verstört hat und da bin ich wieder als Zuschauerin, die Intensität nach Intensität hungert.
Können Sie sich an mehr erinnern?
Ja, da muss ich dann aber Rekurs nehmen auf den Hofmeister, den ich letztes Jahr gesehen habe am Schauspielhaus Zürich. Ich erinnere mich dort an einen Abend, der den Schauspielern wahnsinnig viel abverlangt hat und dort dann auch in einem Theaterkosmos bleibt und der dann wirklich auch zu grandiosen Resultaten geführt hat in den Spielweisen. Und ich erinnere mich an eine Thematik, die nicht im Theater bleibt, weil es mit Lenz darum geht, wie sich ein Individuum behaupten kann gegenüber mächtigen Hierarchien. Das ist ein anderer Stoff. Der wies da in diesem Abend zumindest für mich über diesen Theatersaal hinaus.
Aber das heißt, es ist schon die Wirkung, die eine Seite, und die stoffliche Auseinandersetzung, die andere, ja, die Sie mit Castorf in Verbindung setzen und Sie große Erwartungen an solche Abende auch hegen lässt.
Wobei ich mich an den Hofmeister nicht genauso erinnere, sondern das war für mich schon eher auch einer der milderen Abende. Ich habe da auch mehr Kraft erwartet, auch wenn er wunderschöne Bilder drin hatte, zum Beispiel eine Szene in einem Bassin am Schluss von der jungen Frau und ihrem Vater, war das, glaube ich, im Hofmeister. Ja. Und auch jetzt in der Schwarzen Spinne gab es wieder ganz tolle, muss man auch sagen, es gab ganz tolle, wirklich theaterwirksame Bilder. Es ist nicht einfach alles nur leere Virtuosität oder nur Betrieb oder einfach nur schlecht oder Karlauer. Für mich einer der ganz großen Castorf-Abende, das war auch mein allererster Castorf-Abend, war eben dieser Tell, den Sie schon erwähnt haben, Dagmar Walzer in Basel. Das war ja die Zeit der eidgenössischen Jubiläen und es war eine Schweiz-Befragung und da hat man diesen Castorf geholt, der von der Schweiz eigentlich überhaupt nichts wusste, der aus der DDR kam. Und für mich war das einfach überwältigend in der Intelligenz der Assoziation, in der Intelligenz auch des Karlauers, in der Anschaulichkeit auch des Karlauers. Also es gab da einen ganz berühmt wirklich legendär gewordenen Karlauer. Es war der Hut auf der Stange, also Gesslers Hut auf der Stange, der war da auf so einer Bierstange, wie man in der Schweiz ja eben ein Bier nennt, ist eine Stange. Da war der Hut drauf, weil er das so lustig fand, dass das in der Schweiz eine Stange ist. Das war ein großartiger Abend für mich.
Also ich denke, wir erwarten halt von Bilderstürmern und Stückezertrümmerern, dass sie uns immer wieder etwas zertrümmern, was uns angeht. Und wenn ein Bilderstürmer und ein Zertrümmerer nach wie vor zertrümmert, was ich schon als zertrümmert gelernt habe, dann bin ich enttäuscht.
Für mich stellt sich immer mehr die Frage, wenn ich Ihnen zuhöre, wie altert eine Ästhetik, die einmal eine Schlagkraft hatte. Frank Castorf hat selbst in einem Interview vor der Premiere im Tagesanzeiger gesagt, das Theater der 80er, 90er war die Zeit der Interpretation vorbei. Jetzt ist Affirmation gefragt und das kann ich nicht. Hat er recht?
Nein, also hat er sicher nicht recht. Das ist wohl aus seiner Warte ist das sicher richtig. Das ist aber die Position eines alternden Regisseurs, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke nicht, dass man einfach sagen kann, heute ist die Zeit der Affirmation.
Er hat natürlich insofern recht, glaube ich, als natürlich gibt es Theaterabende, die affirmativ sind. Natürlich gibt es immer noch Theaterabende, wo es darum geht, die Nora so schön wie möglich zu spielen.
Gab es aber auch in den 80ern und vielleicht sogar noch mehr als heute.
Aber woran liegt's denn? Ich möchte da schon noch mal einen Schritt weiterkommen irgendwie. Das eine ist diese Ästhetik, vor die er steht, die er entwickelt hat, die er auch ganz stark in diesem Ost-West-Kontext der 90er Jahre entwickelt hat. Das andere ist die Welt, die sich verändert hat und mit ihr die Theaterwelt. Weshalb scheint das immer schwieriger zusammenzugehen jetzt im Fall Frank Castorf? Man muss auch sagen, soll ja auch möglich sein, dass Regisseure älter werden und nicht mehr im Zentrum des Interesses stehen. Gleichzeitig scheint er ja immer noch Emotionen wecken zu können. Es gibt immer noch die Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt auch führen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Castorf seinen Namen, so wie er tradiert wird, und seine Ästhetik in einem Zeitpunkt entwickelt hat, wo das Theater auch noch vielleicht eine andere Funktion hatte. Gerade diese Bruchstelle 80er, 90er Jahre in Berlin, wo es darum geht zu thematisieren, was passiert eigentlich mit dem Osten, bei dieser Übernahme durch den Westen. Und was ich davon weiß, ohne das selber erlebt zu haben, ist, dass da das Theater ein Ort war, wo über solche Themen gesprochen werden konnten, wo solche Themen thematisiert werden können, wo sich eine bestimmte Szene trifft und Theater als ihr Forum versteht, das verhandelt, was sie angeht.
Und vielleicht ist ihm auch sein eigenes Feindbild sozusagen zum Verhängnis geworden. Also vielleicht, er gilt ja eben als der Stückezertrümmerer. Es ist ja sicher richtig, aber es ist ja eine Ästhetik, die sich ja auch ein wenig verändert hat. Also es war ja dann auch einmal es gab die Zeit mit den Containern, die sieht man jetzt auch nicht mehr und so weiter. Also das gibt schon Entwicklungen auch innerhalb der Castorf-Ästhetik. Und vielleicht ist er einfach viel zu festgelegt jetzt auf diesen Begriff, den er nicht selber geprägt hat, den man ihm aufgesetzt hat, des Stückezertrümmers. Also wir kommen da eigentlich wieder zu der Anfangsfrage zurück. Was erwarten Sie und sind eigentlich nur in unseren Erwartungen enttäuscht? Und wie gesagt, je länger ich über diese schwarze Spinne in Zürich jetzt nachdenke, desto schlüssiger wird für mich der Abend auch. In seiner Milde.
Also dass es vielleicht dieser Name Castorf auch gar nicht ermöglicht, einfach so drauf zu gucken, wie man es mit anderen Theaterabenden macht. Ich habe mal den Satz gesagt, ohne ihn, ohne seine Ästhetik, wäre das heutige Theater vermutlich ein anderes. Stimmt das denn?
Ja, ich denke, das ist sicher so. Also es gibt, ich dachte auch vorhin, als Sie gesagt haben, das heutige Theater ist nur affirmativ oder diese These aufgestellt haben,
die
um
kommt
zu
von
widersprechen,
Castorf.
Die kommt, oder als Sie diese These von Castorf zitiert haben, es ist natürlich nicht so. Es gibt auch junge Regisseure oder junge Theaterleute, die ganz was anderes suchen im Theater. Aber sie sind alle irgendwie an Castorf vorbeigegangen. Sie sind von ihm geprägt oder gegen ihn geprägt. Jedenfalls um ihn ist kein Herumkommen, das denke ich schon, im deutschsprachigen Theater.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Zuschauer, die durch diese Castorf-Schule und die Schüler von Castorf oder wie auch immer gegangen sind, die gewandt mit einer Dekonstruktion umgehen können, die es mit ihr aufnehmen können, die zwar die Sehnsucht haben, wahrscheinlich in eine Illusion einzutauchen, die aber auch wissen, die Illusion kriegst du nur, wenn du dich manipulieren lässt. Also ich glaube, dieses Wissen bei Zuschauerinnen und Zuschauern, das hat natürlich auch sehr viel mit Castorf und den Castorf-Schülern zu tun.
Also aber unsere Enttäuschung über Castorf hat auch mit der Schulung an Castorf natürlich zu tun.
Natürlich.
Aber es wird ja auch Zuschauer, Zuschauerinnen geben, die mit der schwarzen Spinne das erste Mal einen Castorf sehen. Ich finde ja, das wäre eine wunderbare Schulaufführung auch, um genau sich abzuarbeiten, was kann man mit Klassikern alles machen. Vielleicht noch die Frage, wollen Sie oder werden Sie denn in die nächste Castorf-Inszenierung mit denselben Erwartungen reingehen?
Ich werde wahrscheinlich versuchen, ein bisschen weniger Originalität zu fordern.
Also ich spüre in dieser Aufführung schon neben all dem, was wir jetzt gesagt haben, auch neben dieser Milde, schon auch eine Art, eine Aporie, also eine eben diese Resignation den Theatermitteln gegenüber, die er sehr reflektiert, in meinen Augen. Und das ist jetzt eine neue Erwartungshaltung, die er damit schürt.
Macht er jetzt einen Film?
Ja, macht er kein Theater mehr, ich denke, wir werden sehen.
Frank Castorf, Die schwarze Spinne am Schauspielhaus Zürich. Lassen Sie uns noch in die Zukunft des Theaters blicken, in Ihre Theateragenda. Was steht da drin, Elinor Landmann?
Also ich werde mir sicher ansehen die Arbeit von jungen Schweizer Dekonstrukteuren. Das ist die Gruppe Schauplatz International. Die zeigt das Stück, das Projekt Sehnsucht nach Familie Krause. Und da geht es um die Welt des Modellbaus. Schauplatz International nehmen sich die Firma Preisler vor. Das ist eine Firma, die diese kleinen Figürchen baut für Architekturmodelle oder für Modelleisenbahnen. Und sie verhandeln über diesen Modellbau. Einerseits, inwiefern ist das ein Abbild der Welt und inwiefern stecken denn Utopien, Sehnsüchte, Wünsche nach Geordnetheit, nach Glück in diesen Modellbaufiguren drin. Zu sehen ist das ab dem 2.2. im Schlachthaustheater in Bern.
Castorf, Enkel?
Vielleicht.
Was steht bei Ihnen auf dem Programm, Andreas Kloy?
Ich möchte hinweisen auf einen Abend, der am Samstag, 29. im Theater am Neumarkt in Zürich Premiere hat. Und zwar ist das 4.48 Psychose von Sarah Kane. Das ist ein ganz großer Text, ist einer meiner absoluten Lieblingstexte. Und es ist ein Text, der grundlegend ist für diese Welle neuerer britischer Dramatik, die vor ein paar Jahren auch ins deutschsprachige Theater geschwappt ist. Im Neumarkt nun widmet sich eine junge Schauspielerin aus dem Ensemble diesem Text. Und ich bin gespannt, wie er heute daherkommt.
War der letzte Text von Sarah Kane, bevor sie sich das Leben genommen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Elinor Landmann und Andreas Kloy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.